Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und schön, dass du bei uns bist. Martin Ebeling ist mein Plus eins heute. Hallo.
Hi Utz, ja, ich freue mich mega.
Ja, wir sind uns als Väter begegnet, weil unsere Kinder hier in Berlin vorübergehend in dieselbe Kita gegangen sind. Da haben wir festgestellt, wir sind Nachbarn. Und seitdem treffen wir uns hin und wieder mal auf der Straße und updaten uns so. Und ich muss sagen, ich fand das immer so interessant, was du da erzählt hast, was gerade so in deinem Leben los ist, weil ich den Eindruck habe, ich will jetzt nicht zu viel Vorschusslorbeeren verschießen, aber dabei, es passiert einfach wahnsinnig viel und du bist so aufgeschlossen für Entwicklung, dass ich dich sehr gerne hierher mal einladen wollte.
Das liegt einfach an deinen charmanten Interviewtechniken, die du auch im Alltag einfach lebst.
Nein, ich, als Privatmensch bin ich ja ganz anders. Aber vielleicht mal zu dir.
Stimmt teilweise.
Du bist Philosoph.
Das stimmt richtig.
Wenn man sich als Philosoph irgendwo vorstellt, ist das so, wie ich mir das so vorstelle, dass das bei Leuten so eine Mischung zwischen Lesebrille aufsetzen und schlaue Sachen sagen oder weglaufen auslöst? Oder ist das einfach so, als würde man sagen, ich bin Lehrer?
Naja, man löst eine gewisse Orientierungslosigkeit bei vielen Menschen aus, weil niemand so genau weiß, was das dann im Praktischen eigentlich bedeutet, dass man Philosoph ist. Also es gibt einerseits so einen ehrfurchteinflößenden Effekt dieser Vorstellung, der so im Bildungsbürgertum gut verankert ist. Oh, du bist Philosoph, oh. Und dann eben auch die Kehrseite, die Orientierungslosigkeit. Und dann erzähle ich meistens auch noch, was ich eigentlich mache.
Darüber würde ich auch gern kurz mal mit dir sprechen, was du eigentlich machst. Du bist jetzt kein Philosoph, der ausschließlich sich in ein Kämmerlein zurückzieht und liest und schreibt, sondern bist sehr viel im Austausch. Du bist Trainer, du hältst Reden, du moderierst. Und du gibst unter anderem Kurse für Menschen in Unternehmen zum Thema Arbeitswelt und wie die sich besser gestalten lässt.
Genau, die Arbeitswelt ist ja gerade in einem total radikalen Umbruch in vielerlei Hinsicht. Also Homeoffice ist gerade vielleicht das, was alle ganz bewusst erleben oder ganz viele ganz bewusst erleben. Die Digitalisierung, das läuft schon ein bisschen länger. Neue Arten der Zusammenarbeit, also da ist so viel in Bewegung. Und da unterstütze ich Organisationen dabei, eine Arbeitskultur zu schaffen, die, sagen wir mal, gehirngerecht ist und wo wir es schaffen, uns als Menschen zu begegnen und dadurch auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir kreativ sein können, in der wir lernen können, in der wir uns unterstützen, gemeinsam wachsen können, unsere Potenziale entfalten und gemeinsam ganz viel erreichen können.
Aber wenn du es gerade ansprichst, Homeoffice, ist das gehirngerecht? Begegnen wir genug Leuten noch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also einmal müssen wir selber lernen, uns im Homeoffice so zu organisieren, dass wir gehirngerecht arbeiten und zum Beispiel nicht die ganze Zeit an irgendeinem Chat-Channel hängen und alle zwei Sekunden eine Nachricht von den Kollegen reinkommt, sondern dass wir das auch mal pausieren können und quasi unserem Gehirn erlauben können, in so Flow-Zustände reinzukommen und sich so einzuschwingen auf komplexere Aufgaben und nicht die ganze Zeit unterbrochen zu werden davon. Und was du ansprichst, das soziale Miteinander ist total wichtig, natürlich auch für die Motivation, dass wir das Gefühl haben, wir arbeiten mit anderen Menschen gemeinsam an etwas. Das ist ja auch total motivierend und das ist natürlich etwas, was wir im Homeoffice auch neu lernen müssen, wie wir solche Momente herstellen, die eben jetzt nicht mehr in der Kaffeeküche zufällig passieren.
Du bist jemand, der sich sehr bewusst mit dem Leben, mit dir selber auseinandersetzt. Da würde ich gerne noch tiefer einsteigen. Vielleicht nur, möchte ich dich am Ende der Sendung fragen, stimmt es, dass du durch die USA gereist bist in einem Selbstexperiment, ob du dich auf Menschen verlassen kannst?
Das stimmt.
Okay, dann sprechen wir am Ende der Sendung drüber und zwischendurch haben wir aber auch noch einiges vor. Martin Ebeling ist zu Gast hier bei Plus 1. Sehr schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Martin, wir haben hier im Sommer diese Bitte an unsere Gäste, dass sie uns ein Foto von sich mitbringen, und zwar aus einer Sommersituation, die sie sehr schätzen. Und ich habe ein wirklich sehr, sehr schönes Foto von dir gerade auf mein Handy zugespielt bekommen. Es ist einfach ein Foto vom Meer. Meer, sehr viel Horizonthimmel auch zu sehen, Wolken, tiefblau. Wo ist das aufgenommen?
Ja, das ist im deutschen Winter aufgenommen. Und zwar war ich da in Costa Rica, da habe ich das letzte halbe Jahr verbracht und in einem Zipfel Costa Rica, der sehr, sehr ruhig und entspannt war. Und dieses Foto habe ich deshalb ausgewählt, weil in dieser Zeit das Meer für mich oder der Ozean für mich zu einer Metapher geworden ist, die mir sehr geholfen hat. Also der Ozean, der viele unterschiedliche Qualitäten in sich vereint, der einerseits sehr weich sein kann, der sehr stark sein kann mit starken Strömen, starken Wellen, aber auch spielerisch sein kann, nachgeben kann, wenn er muss, aber sich auch behaupten kann und vor allem alles halten kann. Also du kannst quasi alles reinschmeißen und er hält alles, ohne sich dadurch groß verunsichern zu lassen. Und diese Qualität des Bewusstseins auch mir da abzuschauen sozusagen vom Ozean, das war etwas, was ich so für mich ein bisschen rausgefunden habe, warum diese Metapher des Ozeans für mich wichtig ist. Und deswegen habe ich das Foto ausgewählt.
Mhm. Also war das eine Zeit, die dich auch, klingt jetzt ein bisschen so, auch sehr gefordert hat oder auch gefordert hat von dir, sozusagen dich als mit deiner Ruhe und deiner Kapazität das Leben auszuhalten, zu begreifen?
Es war eine Zeit, die mich sehr reich beschenkt hat und diese Geschenke entstanden daraus, dass ich sehr gefordert war. Also das hängt ja oft miteinander zusammen. Also es war durchaus eine Zeit von einer persönlichen Krise, aber aus der Krise ist auch viel Schönes erwachsen.
Mhm. Genau. Ich glaube, jetzt würde ich ärgerliche Hörerpost bekommen, wenn ich nicht fragen würde, ob du sagen möchtest, in welche Richtung diese Krise ging.
Ja, ist privat, tut mir leid. Nein.
Nein, nein. Up to you.
Nein, nein. Es ist so, dass ich glaube, wie vielen Paaren auch meiner Beziehung mit meiner Frau Corona nicht besonders gut getan hat, beziehungsweise Sachen an die Oberfläche gebracht hat, die vielleicht auch schon so im Argen waren. Wir uns dann letztes Jahr im Herbst getrennt haben und das war auch so ein bisschen der Auslöser, warum wir ins Ausland gegangen sind. Also meine Frau hat erstmal gesagt, ich muss raus aus Deutschland, ich brauche einen anderen Kontext, um mich wieder neu zu orientieren. Da hängen auch berufliche Fragen mit dran. Und wir haben zusammen ein Kind. Das heißt, ich wollte nicht zu lange von meinem Kind getrennt sein. Das heißt, ich bin dann irgendwann hinterhergereist, das war auch so abgesprochen. Und wir sind dann zusammen nach Costa Rica gegangen und haben dort zusammen Zeit verbracht.
Und das klingt jetzt einfach so, wir sind nach Costa Rica gegangen und haben dort zusammen Zeit verbracht. Das ging einfach so. Also ich meine, es war einerseits war es natürlich Corona. Ich nehme aber an, das war sozusagen zu managen, wenn man bestimmte Auflagen auf sich genommen hat.
Genau, Costa Rica ist eins der Länder gewesen, das wenig Auflagen für Touristen gemacht hat. Also man konnte einreisen mit einem negativen Test und konnte dann dort eigentlich relativ unbehelligt leben. Wir waren in einem kleinen Ort am Strand, wo jetzt auch nicht so viel Verkehr war wie in der Großstadt, sodass wir relativ entspannt dort leben konnten und hatten jetzt eben das Glück im Unglück, dass Corona war und wir remote arbeiten konnten.
Also remote, von x-beliebigen Punkten auf der Erde hättet ihr eure Arbeit erledigen können.
Richtig, also solange es an diesen Punkten Internet gibt.
Aber ihr habt ja also tatsächlich das auch schon in der Vergangenheit sehr praktiziert. Nepal, China, Guatemala, Litauen, Brüssel, das sind so ein paar Stationen von euch und dir auch, also teilweise auch alleine. Ist, glaube ich, für viele Leute so eine total beneidenswerte Vorstellung, dass man so mobil ist. Aber ich glaube, ganz viele Menschen, und auch gerade, wenn sie einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter haben, denken, nee, das geht nicht aus XYZ. Mhm. Was ist bei dir da anders? Ist es einfach dieses Selbstvertrauen, dass deine Arbeit von überall zu erledigen ist?
Es sind verschiedene Sachen anders. Also einmal habe ich, glaube ich, von meinen Eltern einfach dieses Geschenk mitbekommen. Meine Eltern sind in der DDR aufgewachsen, haben versucht, die DDR zu verlassen, was nicht funktioniert hat, waren dann 2 Jahre im Knast, bevor sie in den Westen entlassen worden sind und haben immer sehr darunter gelitten in der DDR, dass sie nicht reisen konnten und hatten diese Sehnsucht entwickelt und haben die uns Kindern auch mitgegeben, weitergegeben und wir sind alle, wir sind 3 Brüder und sind alle viel im Ausland gewesen, sodass das in gewisser Weise schon ein bisschen eine Selbstverständlichkeit war, dass das Reisen und auch längere Auslandsaufenthalte irgendwie gehen und dazugehören. Das haben wir früh erfahren. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen sich selber die Erlaubnis zu geben, sich das Leben zu bauen, das einem gut tut. Ja? Und ich muss selber dazu sagen, dass ich, für mich war das eher dann Zufall, dass ich so lange weg war. Ich hatte ursprünglich geplant, 1 Monat bei meiner Frau und meinem Kind vor allem zu sein, bevor ich wieder zurückkomme nach Berlin. Und dann ein anderer Freund, der in Costa Rica war zu der Zeit, hat dann gesagt, naja, wieso kommst du nicht hier rüber und bleibst hier und gehst nicht zurück nach Berlin, was jetzt gerade im Winter, Lockdown, Corona nicht die smarteste Idee zu sein scheint. Also da war viel Glück im Unglück dabei. Und ich hatte da auch so Momente, wo ich ein bisschen dagegen kämpfen musste, gegen den Eindruck, ah, wir müssen jetzt hier alle kollektiv durchleiden und das ist eine kollektive Leidensperiode. Und zu sagen, nee, ich kann auch was anderes machen, das war erstmal ein Gedanke, auf den man erstmal kommen muss. Also ich verstehe auch, wenn man darauf nicht so schnell kommt.
Und wie sah da dein Leben dann aus? Kann man sich das vorstellen? Also mein Klischee wäre jetzt Strandbar, Laptop ist offen, das Kind planscht irgendwie in einem überschaubaren Wasser am Sand. Irgendwie tropft so ein bisschen der Cocktail, der auf dem Tisch steht, dann schiebt man ihn zur Seite.
Genau, das ist
sehr Klischee.
Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass es ein ganz normaler Arbeitsalltag eigentlich am Ende war. Also unser Sohn hatte dort auch einen Kita-Platz, dann ist zur Kita gegangen, hat ein bisschen Spanisch und Englisch da gelernt in der Kita. Und wir haben gearbeitet, teilweise auch nachts, weil ich auch nachts Termine hatte. Das war also teilweise auch ziemlich anstrengend, zu deutschen Uhrzeiten arbeiten zu müssen und nicht immer ganz stressfrei. Also
das ist nicht der Urlaub, den man sich vorstellt.
Nee, es ist vor allem überhaupt kein Urlaub gewesen, sondern das war wirklich remote arbeiten. Und dazu eine komplizierte Beziehungskonstellation zu leben, das Kind versorgen zu müssen, eine Unterkunft finden zu müssen. Das war alles nicht von langer Hand geplant, sodass wir da auch oft umziehen mussten und mal zusammen, mal getrennt gelebt haben, je nachdem, was wir gerade irgendwie dachten, leben zu können. Also es war auch anstrengend, aber es gab auch sehr, sehr viele positive Aspekte dabei.
Und dein Kind wurde da auch entsprechend aufgefangen, weil du gesagt hast, es ist in der Kita gewesen und so. Das stelle ich mir als eine der Hauptaufgaben vor, mir zu überlegen, was mache ich denn jetzt, dass das auch gut aufgehoben ist quasi.
Ja, genau. Also es war ja auch ein bisschen für ich hatte lange ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich hole ihn so aus seinem Alltag hier raus und kleine Kinder und Menschen allgemein brauchen irgendwie auch Struktur und Orientierung. Das tut ihm gut. Ich habe auch gemerkt, dass er mit der Trennung und dem Ortswechsel irgendwie zurückgezogener, anhänglicher und schüchterner wurde gegenüber anderen Personen. Und gleichzeitig war es so, dass er auch ganz viele schöne Sachen erlebt hat. Also auch eben erlebt hat, wie vertrauensvoll und offen Menschen miteinander umgehen. Überhaupt wieder zwischenmenschlichen Kontakt leben konnte, was ja mit Corona einfach unterbrochen war. Und soziales Lernen wieder für ihn stattfinden konnte. Also ganz viele auch schöne Dinge für ihn passiert sind in der Zeit.
Und jetzt im Herbst, sagst du mir nur, damit ich es jetzt schon weiß, bist du dann wieder weg oder ist schon geplant? Oder?
Ich glaube, im Winter gehen wir nochmal weg.
Lieber Martin, die Inspiration bei unserer wöchentlichen Rubrik zu Fragen des Lebens, die kam, wie es sich für einen hervorragenden Gast gehört, von dir in diesem Fall. Und du kannst natürlich auch selber entscheiden, wie privat das hier wird. Sie bezieht sich auf Polyamorie, die Frage.
Ja, genau, richtig. Also die Frage ist erstmal, uns scheint das so, meiner Frau und mir, dass unser Beziehungskonzept, wie wir es gelebt haben, gescheitert ist. Das sind zumindest die Fakten, vor denen wir stehen. Und die Frage ist natürlich, was gibt es für Alternativen? Also gibt es Alternativen, wegzukommen von diesem Kleinfamilienpaar-Ding? Wir haben auch ein Kind zusammen. Und irgendwie sich auszudehnen, to expand in irgendeine Richtung und vielleicht mehr Leute mit einzubeziehen und dadurch auch eine neue Dynamik hinzukriegen.
Okay.
Plus eins. Die Antwort.
Und hierbei die Antwort werden wir wieder mal unterstützt von Friedemann Karik, geschätzter Ratgeber hier und unter anderem Autor des Buches Wie wir lieben, vom Ende der Monogamie. Hallo Friedemann.
Hallo Utz, hallo Martin.
Die Frage ist, wie kann eine polyamore Beziehung funktionieren? Und Martin, nur ganz kurz, wenn du dich dem Thema annäherst, an welcher Stelle hältst du es spontan für am schwierigsten, da auf gelungene Weise polyamor zu leben?
Ich kann mir das, also wir haben auch schon eine offene Beziehung streckenweise gelebt in unserer Beziehungsgeschichte, aber das kam auch immer aus so einer eigentlich gesunden Beziehungsdynamik heraus, ja? Und jetzt ist irgendwie der Karren gegen die Wand gefahren und wir haben ein Kind zusammen. Und ich frage mich, wie man da irgendwie eine positive Dynamik überhaupt reinkriegen könnte.
Okay, das ist dann schon Level 2, aber dann trete ich doch nochmal einen Schritt zurück und frage mal an dich, Friedemann, was muss man denn beachten, wenn man sich auf diesen Weg begibt?
Naja, jetzt hätte ich natürlich einige Fragen an Martin, was genau, worin genau das Scheitern seiner Beziehung oder seines Beziehungskonzeptes besteht. kann er vielleicht gleich was dazu sagen, sofern er möchte. Aber es ist natürlich grundsätzlich gesprochen, Martin, du erlaubst mir diese Metapher, viel schwerer einen Unfallwagen wieder flott zu kriegen, als eine Wartung durchzuführen an etwas, was sowieso okay läuft und da vielleicht was dran zu bauen. Also das Erste, was ich aus den vielen Begegnungen, die ich für mein Buch hatte und die auch im Buch da niedergeschrieben sind, gelernt habe, ist, dass es natürlich viel einfacher ist, auf einem gesunden Fundament einer Beziehung zu sagen, okay, wir verstehen uns, das passt hier alles sehr, sehr gut, wir vertrauen uns, wir können ehrlich sein, was könnte jetzt noch kommen? Aus einem Schmerz heraus, das ist natürlich eine größere Hürde, weil sowieso schon Verletzungen und Vorwürfe und Eifersüchteleien und so weiter da sind. Grundsätzlich würde ich aber sagen, geht es in jedem Fall darum, ehrlich zu sein und offen die Bedürfnisse anzusprechen. Das ist jetzt keine neue Nachricht, ist aber gerade bei öffnenden Beziehungen besonders wichtig. Und welches Konzept am Ende dann dabei rauskommt, was das für die einzelnen Menschen bedeutet, das muss ja auch nicht immer symmetrisch sein, wie man dann zum Glück kommt und zusammenbleibt, finde ich eigentlich so ein bisschen zweitrangig, wenn vorher nicht dieser nullte Schritt stimmt, dass man sich wirklich in die Augen schaut und Martin, du kannst ja jetzt vielleicht sagen, was das für dich bedeuten würde und sagt, okay, bis hierhin wurden meine Bedürfnisse erfüllt, hier sind sie nicht erfüllt, nimm es mir nicht übel, aber darüber müssen wir reden.
Ja, interessant, spannend. Also ich glaube, dass wir schon, also bei diesem Schritt Null, nicht alles sozusagen optimal gelaufen ist, nicht alles richtig gemacht haben, weil natürlich auch vieles passiert in einer sehr ungeklärten Situation. Also ich glaube, für mich ist nochmal auch eine Frage, wie finde ich raus, welche Themen die akutsten sind, die besprochen werden müssen? Oder auch zum Beispiel, inwiefern eine dritte Person mit einbezogen werden muss, inwiefern immer Klarheit da sein muss über den relativen Stellenwert von verschiedenen Beziehungspartnern, also solche Fragen.
Das habe ich mich auch gefragt, ob es sozusagen bei so polyamoren Konstellationen eigentlich sowas gibt wie eine Basisbeziehung dabei. Wenn ich dich richtig verstehe, geht das in die richtige Richtung bei dir, Martin?
Ja.
Oder ist das, Friedemann, immer Verhandlungssache? Das kann man eigentlich gar nicht so sagen.
Die allermeisten Menschen, die ich getroffen habe, haben schon eine Hierarchie in ihren Beziehungskonstrukten. Also es klingt jetzt autoritärer, als es klingen soll, aber denen ist schon ein Mensch ein bisschen näher oder wichtiger, ist so ein blödes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Da wird schon geordnet und dann öffnet man und natürlich ist es auch ein wunderschöner Zustand, wenn man mit zwei oder drei Menschen eine ähnliche Beziehung hat, aber es muss ja auch nicht immer ein qualitativer Unterschied sein. Es kann ja auch einfach ein Unterschied in der Begegnung sein oder im Alltag. Mit wem wohne ich zusammen? Wen treffe ich außerhalb der Wohnung? Mit wem habe ich ein Kind zusammen? Mit wem nicht? Also alle diese Dinge, wie das Leben so spielt. Grundsätzlich ist das frei wählbar. Das ist ja der große Reiz daran, an diesem Schritt zu sagen, das herkömmliche monogame Liebesideal, das hat für uns nicht funktioniert, wir wollen das anders. Wenn man den Schritt einmal gemacht hat und einmal diese Ehrlichkeit hinbekommt und wirklich darüber kommuniziert, was man denn eigentlich möchte und nicht nur, was man nicht möchte, dann ist eigentlich alles machbar, weil es gibt nicht den Königsweg. Also auch ich nach Jahren der Recherche und all dieser Begegnung und das Buch und so weiter, ich könnte niemals sagen, so und so geht's, Leute. Ihr müsst jetzt alle die und die Beziehungsformen führen, allein schon, weil der Mensch zwar grundsätzlich von der Natur gewisse Vorgaben mitbekommen hat. Die sind eher polygam als monogam, da ist die Wissenschaft relativ klar. Aber sich das natürlich in jedem von uns völlig anders ausgestaltet. Und manche Leute sind ja auch zu zweit oder sogar allein total happy.
Was machst du denn oder was hast du gelernt aus deinen Interviews und deinen eigenen Erfahrungen vielleicht über den Umgang mit Eifersucht? Also zum Beispiel ein polygames Beziehungskonzept kann ich auf dem Papier total schnell unterschreiben. Also ich glaube, alles, was die erleuchteteren Teile meines Selbst über die Welt glauben, dass das gut und richtig ist. Ja? Trotzdem, die strugglen Teile von mir damit, und ich sehe das auch bei anderen, mit Themen wie Eifersucht, mit Themen wie, dass das emotional einfach belastend sein kann in verschiedenen Situationen.
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage, wie man mit der Eifersucht. Also wo kommt sie her und wo geht sie hin? Was macht man damit? Und der Unterschied zwischen Papier und Bettdecke ist natürlich enorm. Da stimme ich dir völlig zu. Auf dem Papier ist natürlich der Kommunismus der Liebe ist das bessere Modell als der Kapitalismus, wo man besitzen will und irgendwie eifersüchtig guckt, dass niemand anderes an den Besitz geht. Ich glaube, auch da hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was will ich eigentlich von der Beziehung und dem Partner und der Partnerin? Was soll es mir geben? Und ich glaube, wenn wir da ehrlich mit uns selbst sind, dienen uns Beziehungen und die Menschen darin ganz oft zur Selbstaufwertung und Selbstbestätigung, also fast zur Identitätskonstruktion. Also ich würde schon sagen, aus meinen Beziehungen, ich war auch immer ein bisschen mit wem ich zusammen war. Das ist ja schon sehr, sehr wichtig, mit wem man so viel Zeit verbringt. Und natürlich ist es dann eine Horrorvorstellung, dass dieser eine Mensch, auf den man sich da eingelassen hat, einen hintergeht, auf die schlimmstmögliche Weise.
Meine Identität geht jetzt mit Mirko aus der Nachbarschaft weg.
Genau, ja. So, weil wer bin ich dann noch? So, was bleibt noch übrig? Und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen reflektiert und sagt, ich bin auch noch jemand anderes und dieser mechanische Vorgang des Geschlechtsverkehrs sagt, wenn das mein Partner mit jemand anderem hat oder haben möchte, sagt nichts über den Wert meiner Identität oder meiner Persönlichkeit aus. Und so kann man, glaube ich, so nach und nach auseinanderfriebeln, dass dieses Monster-Eifersucht eigentlich nur so ein Schoß und ist. Und man kriegt den dressiert. Gleichwohl weiß ich, dass das für viele Leute einfach echt panikartige Zustände sind. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ach Leute, nehmt euch ein Beispiel an den Hippies, entspannt euch mal. So einfach ist es auch.
Einmal noch an dich, Friedemann. Was ist der große Gewinn am Ende, wenn es denn mal gelingt, vielleicht auch nur über eine Zeit hinweg, so zu leben? Wie fühlt sich das an?
Also abgesehen von den technischen Vorteilen, ich glaube, die wir nicht weiter ausrollen müssen auf allen möglichen Ebenen, glaube ich also wirklich fest daran, und das habe ich bei allen Menschen beobachten können, die in irgendeiner Art und Weise erfolgreich oder glücklich ein offeneres Beziehungsmodell leben. Die eine Sache, wenn man es einmal geschafft hat, dieses, wie du vorhin gesagt hast, Expanden, dieses Entgrenzen der Beziehung, dieses Bereichern mit potenziell anderen Menschen, sei es jetzt emotional oder rein körperlich, wenn man das einmal umgedreht hat von, das ist eine Bedrohung, da werde ich eifersüchtig, das ist Betrug, das geht nicht, hin zu, das machen wir zusammen. Ich und mein Partner oder meine Partnerin zusammen, wir haben so eine starke Beziehung, wir haben so einen Schatz, dass wir uns erweitern können und uns das gegenseitig auch gönnen können, diese Erfahrung, und nicht neiden. Ich glaube, da gehen Türen auf, die haben wir noch gar nicht richtig verstanden, wie bereichernd das sein kann, wenn man diese Vertrauensbasis hat.
Und Voraussetzung ist die Offenheit miteinander, schauen, was man wirklich selber will, was die eigene Partnerschaft wirklich für einen bedeutet und ausmacht, und die Eifersucht vielleicht nicht überzubetonen, aber doch auch genauer im Blick zu behalten.
Und so, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ganz wichtig, was wir oft vergessen, man kann auch wieder zurück. Man kann ausprobieren und sagen, nee, das war's nicht, lass uns wieder zum Status quo zurückgehen, das geht auch.
Wir bedanken uns bei Friedemann Karik für seine Hinweise und Tipps. Danke, Friedemann.
Vielen Herzlichen Dank. Dank.
Danke euch. Danke,
bis
Martin,
bald.
Für die Offenheit. Bis dann. Ciao.
Danke. Ciao. Tschüss. Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollen, dann schicken Sie uns doch bitte eine Mail. +1@deutschlandradio.de. Lieber Martin, wir trafen uns vor einiger Zeit auf der Straße und da war das so eigentlich eine hektische Alltagsbegegnung. Aber ich bemerkte, bei dir gab es so eine bestimmte Stimmung. Du warst irgendwie eben so ein bisschen entrückt im positiven Sinne. Und ich habe mich gefragt, ich habe auch dich gefragt, was da geschehen sei. In Berlin-Neukölln trifft man häufiger Leute, die so ein bisschen über der Erde schweben, aber das hat dann bestimmte andere Gründe. Und du sagtest, du warst im Wald. Was war das? Das war ein Retreat, glaube ich.
Genau, es war eine Visionssuche, nennt sich das. Und ist ein bisschen mehr als nur im Wald gewesen zu sein.
Ja, das musst du jetzt füllen. Da war ich ja nicht dabei.
Genau, du kannst dich wahrscheinlich noch nicht mehr an das Gespräch erinnern. Nein.
In Auszügen schon. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Ja, also das ist auch eine beeindruckende Erfahrung. Es ist im Prinzip ein schamanisches Ritual, das zu uns kommt wieder aus Amerika, Nord- und Südamerika. Dort gibt es verschiedene indigene Gruppen, die dieses praktizieren. Es geht im Prinzip darum, ein Schwellenritual zu kreieren, wo wir in einen neuen Lebensabschnitt kommen und dazwischen quasi eine Erfahrung einbauen, die es uns ermöglicht, einen tieferen Shift in unserem Sein, in unserer Persönlichkeit, in der Art und Weise, wie wir der Welt begegnen, zu generieren. Und das hat oft damit zu tun, dass wir alleine in der Natur sind. Und es hat oft damit zu tun, dass wir alleine in der Natur sind und dabei fasten. Das heißt, das, was ich gemacht habe, nachdem wir uns getroffen hatten, war ein 10-tägiges Ritual. Das war ein Gruppenprozess. Und 4 Tage dieser 10 Tage waren wir alleine fastend im Wald und saßen dort unter einem Baum und haben uns den Wald angeschaut und uns vor allem auch unser Innenleben angeschaut und geguckt, was mit uns passiert, wenn auch dem Körper die Nahrung entzogen wird. Passieren mit dem Geist ganz interessante Dinge. Und oft gewinnt er auch zumindest für bestimmte Momente an Klarheit und an Schärfe und hat eben sehr viel Zeit so im Leerlauf, ohne irgendwelche Aufgaben zu erledigen, für sich so ein bisschen Dinge zurechtzusortieren, würde ich sagen.
Ich stelle mir das wirklich sehr herausfordernd vor. Ich nehme an, man wird da gut vorbereitet und du hast ja solche inneren Auseinandersetzungen, machst du ja, glaube ich, häufiger, dass du auch sozusagen ein gewisses Zutrauen, auch ein Selbstbewusstsein hast in dieser Frage. Aber wenn man jetzt sagt, also fast 4 Tage Fasten ist, glaube ich, für viele Menschen schon auch eine Herausforderung. Und dann wirst du in einem Waldabschnitt, um das vielleicht als Bild nochmal klarer zu kriegen, du bist dann in einem bestimmten Waldgebiet, wirst du einfach abgesetzt und sagst, hier ist deine Buche. Und was hast du da noch dabei? Einfach nur, um das mal zu verstehen.
Eine Isomatte, ein Schlafsack und ein Tarp heißt das, also so eine Plane, die dich vor Regen schützt. Also kein Zelt, wo du voll abgeschottet bist dann von der Außenwelt, sondern nur so eine Art Überdachung, dass du nicht nass wirst.
Damit du dir nicht eine Höhle baust und da irgendwie die 4 Tage durchmachst, sondern dass du mit der Natur in der Welt sozusagen weiter bist.
Genau, dass du im ganz engen Kontakt mit der Natur bist und eben auch, also ich fand es wahnsinnig beeindruckend, dass der Wald dann so zu meinem Lebensraum geworden ist. Also wir gehen ja oft in den Wald und nach ein paar Stunden gehen wir wieder in unsere scheinbar beschützenden 4 Wände. Die aber auch nicht nur schützen, sondern eben auch trennen. Und wenn du so lange im Wald bist, dann wird das einfach zu deinem Wohnzimmer, zu deinem Lebensraum. Und wir haben ja den größten Teil unserer Evolutionsgeschichte in Wäldern verbracht. Also irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass da was angesprochen wird, was ganz tief in uns drin ist und was auch dafür sorgt, dass wir uns zu Hause fühlen und wohlfühlen. Mhm. Und diese Erfahrung, dann mit Bäumen meditieren zu können und einfach diese Atmosphäre und deren Wesen auch so ein Stück weit, klingt jetzt sehr esoterisch, aufzusaugen, aber das ist die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe zumindest. Ja.
Wenn du sagst, du klingst so, das klingt sehr esoterisch, das ist einfach für dich was, was du auch zulässt, dass du sagst, so, dass du möchtest da so tief rein fühlen und du, für dich hat das mit Esoterik nichts zu tun.
Das hat für mich mit Esoterik sehr wenig zu tun. Also ich versuche zu verstehen, was meine Erfahrungen sind und zu verstehen, dass es unterschiedliche Interpretationsangebote für meine Erfahrungen gibt. Und ich sehe mich nicht unter Druck, mich für eins davon entscheiden zu müssen. Also ich kann, sagen wir mal, eine esoterische Interpretation der Welt, in der es der Wald beseelt ist und so weiter und ich da irgendwas erfahre, neben einer anderen Beschreibung der Welt, in der das nicht der Fall ist, stehen lassen und sehe mich jetzt gar nicht gezwungen, mich dazwischen zu entscheiden, sondern kann das beides irgendwie halten und mich auch in beides reinfühlen und gucken, was kann ich aus beidem lernen und mitnehmen. Und ich glaube, dass unser sensorischer Apparat, also das, was wir fühlen können, so viel reicher ist als das, was wir heute am Ende einer langen Entfremdungsgeschichte von der Natur und voneinander vielleicht auch in unserem Zivilisationsprozess noch spüren können. Also wenn wir uns anschauen, was Naturvölker, was Schamanen, was indigene Völker, die tagtäglich unter freiem Himmel sind und mit der Natur in Kontakt sind, alles erspüren, dann ist das scheinbar sehr viel reicher als das, was wir heute im Alltag wahrnehmen. Also ich war erschrocken, als ich wieder nach Berlin zurückgekommen bin, jetzt nach Costa Rica. Erstens, wie viel Reize auf mich einprasseln. Das war der erste Schock. Wow, wieder Großstadt. Ich musste jedes Wochenende erstmal wieder raus nach Brandenburg. Jetzt habe ich mich wieder dran gewöhnt und jetzt bin ich erschrocken, wie viel Reize ich ausblende. Ja, das ist ja dann die Kehrseite. Und ich glaube, da einfach so einen Raum zu haben, wo du dieses ganze Sensorium wieder entdecken kannst, ist ganz wertvoll.
Das klingt sehr nachvollziehbar. Aber ist es nicht auch ein schwieriger Prozess, wenn man sagt, ich bin jetzt im Wald, möglicherweise ist es gerade 16.30 Uhr, ich weiß es nicht, es ist auch egal, jetzt kommt diese Ameise von links und gleich regnet es möglicherweise. Also ich denke, man kann einem so viel Quatsch auch durch den Kopf schießen.
Ja.
Wie füllt man diese Zeit? Wie verliert man sich nicht? Oder hast du dich auch mal verloren zwischendurch?
Also es ist ja, wie gesagt, ein Gruppenprozess und dazu gehört, dass man eine Intention setzt. Also warum gehe ich in den Wald? Was will ich da eigentlich rauskriegen? Und dann ist es hilfreich, wenn man davor schon mal die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, mit seinem Geist alleine zu sein. Also ich habe schon mehrere längere Meditationsretreats hinter mir, sodass ich irgendwie, also meinen Geist gut beobachten kann und mich dann nicht so schnell verloren fühle, wenn ich mit ihm alleine bin. Es gibt dann eben auch einige, die sich schneller ablenken lassen. Also wir hatten einen Teilnehmer, der hat irgendwie seine 40 Lieblingsrezepte aus der italienischen Küche aufgeschrieben, seine Italiener. Was auch schön ist, aber was ich zum Beispiel denke, das ist so ein bisschen sich verlieren. Ja, also von der Intention, mit der man reingegangen ist, eigentlich ablassen.
Nacktes Überleben, genau, einfach jetzt irgendwie durch diese 4 scheiß Tage durchkommen.
Genau, ja. So war es für mich nicht. Das war nicht meine Erfahrung. Ich bin damit eigentlich recht gut zurechtgekommen, auch wenn Fasten eigentlich überhaupt nicht meine Sache ist. Also das ging nur, weil das ein Gruppenprozess war und wir gemeinsam diese Intention hatten und ich wusste dadurch gestärkt, ich mache das jetzt einfach.
Ich traue es mich fast nicht zu erwähnen, aber ich bin mit Anfang 20 mal in Schweigeretreat in Thailand reingeschlittert und war dann nachts im Dschungel und da war, also es war irgendwie die Affen schrien und die Spinnen und ich habe mich so geärgert auch. Hatte so eine Putzmeditation. Eigentlich war natürlich Buddhismus, klar, die Blätter fallen, egal was du machst und so. Und ich kam da aber so mit so einer ganz so einer Geisteshaltung rein. Ich mache hier jetzt mal richtig sauber und war dann sauer, dass es nicht sauber wurde. Also alles falsch gemacht und dann sauer den Dschungel verlassen am Ende.
Mhm.
Aber da bist du wahrscheinlich schon ein paar Lichtjahre weiter in deiner Entwicklung. Aber du hast
also mit Anfang 20 war ich höchstens da.
Du hast gesagt, das war sozusagen über eine Schwelle treten.
Hm.
Hat das denn für dich funktioniert oder magst du die Frage mit uns teilen, die du da mitgenommen hast?
Ja, also für mich war die Intention, mit der ich reingegangen bin, ich habe das auf Englisch formuliert, to step into love more fully. Also öfter, stetiger in einer liebenden Energie zu sein, ja, in meinem Leben, ganz einfach. Und was für mich funktioniert hat, für mich war es eine längere Reise, überhaupt Vater werden zu wollen und diese Rolle dann auch anzunehmen und gut leben zu können. Und für mich hat diese Visionssuche dazu beigetragen, dass ich für mich auch die Antwort gefunden habe, okay, wenn Liebe für mich ein Wert ist im Leben und ich Liebe leben will, dann bedeutet das auch, Familie in einer gewissen Weise zu priorisieren. Also so Family First. Das ist sozusagen ein Kernfokus, wenn ich Liebe leben will, ja, und nicht irgendwie sonst wo im Leben. Und das hat für mich viele Prioritätenkonflikte so aufgelöst danach. Diese Frage, ist das jetzt gerade eine gute Erfahrung, ist das etwas, was ich bedauern sollte oder nicht, die gab es danach, würde ich sagen, nicht mehr oder viel weniger.
Lieber Martin, das war es fast schon hier an dieser Stelle mit uns beiden. Aber ich hatte anfangs dich gefragt, es gab wirklich diese Geschichte, du bist mal als Selbstexperiment durch die USA gereist. Da ging es darum, das Gefühl zu gewinnen, dass man sich auf andere Menschen, die man nicht kennt, verlassen
kann. Genau, richtig. Also das Experiment war folgendes. Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt einfach ein bisschen stuck in life. Also irgendwie, ich kam nicht weiter. Ich wusste, mir fehlt, also in mir gibt es viel mehr Potenzial, als ich gerade entfalten kann. Und um das zu entfalten, um wirklich so mutige nächste Schritte zu gehen in meinem Leben, brauche ich ein höheres Grundvertrauen in die Welt. Ja? Und ich habe so ein einsames Wolf-Syndrom in mir gehabt immer, dass ich so über die letzten Jahre gelernt habe, abzulegen und mehr Verbundenheit zu erleben, zu fühlen und zu leben auch. Und das Experiment war wirklich, sich auf die Hilfsbereitschaft anderer Menschen zu verlassen. Also einmal zu trampen und dann zu Couchsurfen. Also da gibt es so eine Plattform, wo man umsonst bei Menschen übernachten kann.
Mhm.
Und das hat wunderbar geklappt. Ich habe darüber einen Videoblog gemacht, habe Leute interviewt, habe die tollsten Geschichten gehört und habe gemerkt, dass die Welt zumindest für mich als weißen Mann ein Ort ist, der mich auffangen kann in solchen Situationen.
Mhm. Aber in der Summe, also über all das, was wir jetzt gesprochen haben, es ist doch schon enorm, was du ständig an Offenheit und Stärke an den Tag legst, da diese Transformation, sage ich jetzt mal, in unterschiedlichen Themen und unterschiedlichen Teilen deiner Persönlichkeit anzugehen. Also es gibt ja einfach auch Leute, die sagen, oh, ich sitze jetzt hier und habe zwei Kinder in der Wohnung in Stuttgart und das ist halt so. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Also ist jetzt sehr zugespitzt gesagt, aber wie erklärst du dir oder wie bewahrst du dir auch diese Energie und warum hast du keine Schwellenangst und siehst weniger Schranken im Leben?
Also ich habe natürlich viele Ängste. Ich habe einen Reminder auf meinem Telefon, der heißt Live Freely. Und das bedeutet für mich vor allem, ohne Angst zu leben und mich daran zu erinnern, dass ich nicht angstbasiert entscheiden möchte, was ich im Leben mache. Und ich glaube, dass es zwei Dinge sind. Einerseits ist mir klar, dass ich irgendwann sterbe. Ich will nicht zu viel bereuen im Leben. Mir macht das Leben Spaß. Also ich finde das einfach wahnsinnig reich, das Leben. Also ich finde es schon alleine reich, ein Bewusstsein zu haben und das gerade zu sehen, was ich sehe. Ja, es ist einfach geil, dass wir sowas haben, dass wir ein Bewusstsein haben. Und das andere ist, dass ich glaube, geschafft habe, so ein bisschen so positive Spiralen in meinem Leben zu kreieren. Also dadurch, dass ich mit Leuten arbeite, die cool sind. Ja, also ich habe irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, in Klammern, mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Und nur, ich will mit coolen Leuten coole Sachen machen. Ja, ich habe Freunde, die mich unterstützen. Ich habe für mich Techniken wie Meditation, andere Dinge, Das geht über Ernährung, es geht über Sport, alles, dass sich gegenseitig unterstützt im Leben, dass ich mehr positive Erfahrungen machen kann.
Also es war für dich aber auch ein Weg, das auch herauszufinden, diese Formel, diese Zustände, Umstände, dieses Umfeld herzustellen.
Auf jeden Fall. Also ich war nicht immer glücklich im Leben und bin es auch heute noch nicht immer, aber ich bin heute wesentlich glücklicher, als ich früher war. Also ich habe viele dunkle Perioden auch in meinem Leben durchschritten. Und ich glaube, das war einfach auch eine Motivation, da wegzukommen von und dann auch viel Glück zu haben, die richtigen Menschen zu treffen, die richtigen Techniken kennenzulernen, um sich weiter zu verändern.
Inspirierend, was du erzählst. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Martin danke dir, Uls. Danke, dass ich da sein durfte.
Martin Ebeling war mein geschätztes Plus Eins heute. Philosoph, Autor, Trainer, Berater, Vater, Nachbar in meinem Fall und noch vieles, vieles mehr. Wir haben es gehört. Mach's gut und wir sehen uns wieder auf der Straße.
Wir sehen uns auf der Straße. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Eine Empfehlung habe ich gerade noch für Sie, den zweiten Plus-1-Podcast dieser Woche in unserem Geschichten-Podcast. Da haben wir Besuch von der Regisseurin Hanna Schweier bekommen. Sie erzählt über die Entstehungsgeschichte zu dem Dokumentarfilm 80.000 Schnitzel. Das ist ein waghalsiges Projekt ihrer Schwester, um das es da geht, nämlich den völlig verschuldeten Familienhof samt Gasthaus der Oma retten zu wollen. Also eigentlich ein Film über Familie, Identität, Zusammenhalt und ja auch Träume im Leben.
Es gibt auch ein Gespräch, das das dann nicht in den Film geschafft hat. Da habe ich die Monika gefragt, was sie sich von mir wünscht und sie hat gesagt, dass du nicht so enttäuscht bist von mir. Und dann meinte ich, ich will einfach nur, dass es dir gut geht und er sagt, dann lass mich los.
Hören Sie doch gerne rein in unseren zweiten Plus-1-Podcast dieser Woche. Hier an dieser Stelle war es das. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Utz Dräger. Bis zum nächsten Mal und ciao.